Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es ins grüne Berlin. Nicht politisch, sondern rein optisch. Wir erleben die deutsche Hauptstadt einmal ganz anders. Nämlich ausschließlich in Parks und Wäldern, in Gärten, auf Bergen, an Seen, an Flüssen, auf Radwegen, ja sogar mit einer Seilbahn. Tegeler Fließ, Wuhletal und Neu-Venedig sind einige unserer Stationen. Wir haben den Sound aus dem grünen Berlin, von früher und von heute und diese Menschen der Radioreise.
Hallo, ich bin Karin Bischoff und bin Stadtführerin in Berlin.
Hallo, ich bin der Michael Browatzki.
Christian Tänzler, der Pressesprecher von Visit Berlin, grüßt ganz herzlich die Hörer von Radioreise.
Mein Name ist Beate Räuber, ich bin die Parkbotschafterin von der Grün Berlin.
Ja, hallo, ich bin Danny Heinrich, ich bin heute der Kajak-Guide für die Tour in Neu-Venedig.
Hallo Björn, hoffe, ihr habt alle so einen schönen Tag wie wir heute.
Na, den haben wir garantiert, spätestens nach dieser Radioreise. Das dicke B von der grünen Seite. Hier ist der große Alex und freut sich wie Bolle auf Urlaub in Spreeathen. Also viel Spaß und bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute geht's nach Berlin, aber nicht in die City, nicht an den Kudamm, an den Alex oder auf den Prenzlauer Berg. Nein, wir entdecken die grünen Orte von Berlin und da auch nicht den Spreebogen, nicht den Grunewald oder auch Tiergarten, nicht den Plenterwald oder die Pfaueninsel im Wannsee. Alles sehr schön, aber Berlin ist eben so grün, dass es in dieser Stadt Orte gibt, die einen gar nicht glauben lassen, dass man überhaupt in Berlin ist. Zugegeben, wenn man in der City wohnt, da muss man schon für einige grüne Etappen ein paar Stationen auf der, naja, nicht immer ganz so charmanten Berliner U-Bahn verbringen, aber dann ist man ja im Grün. Von unserem Domizil geht's mit der U-Bahn von der Station Turmstraße aus bis Alt-Tegel, da ein paar Schritte und dann beginnt schon das erste grüne Abenteuer im dicken B. Die in Tegel lebende Karin Bischoff zeigt uns nämlich eine Landschaft, in der sogar Wasserbüffel leben. Das Tegler Fließ, ein Bach, der sich durch die Stadt schlängelt und um den sich ein Naturschutzgebiet klammert, das auch seltenen Vögeln eine Heimat bietet. Also atmen wir sie, die erste große Portion Berliner Luft.
Berlin, höre ich den Namen bloß, da muss vergnüglich lachen.
Wie kann man da für wenig Moos den dicken Willen machen?
Warum lässt man auf Märchen Sand ja alle Puppen tanzen?
Warum ist dann das Heimatland der echt Berliner Pflanzen?
Ja, 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 ja. Das macht die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihrem Pulver, Luft, Luft, Luft.
In Alt-Tegel haben wir uns getroffen, der Tegler See ist knapp 400, 500 Meter weg von dieser U-Bahn-Haltestelle und wir haben die Ausläufer gesehen, die früher ein Hafen waren, der Tegler Hafen.
Man hat auch schon gesehen, wie grün Berlin sein kann, vor allem wie grün man auch leben kann. Da sind die Häuser direkt am Wasser.
Wunderschön, also man kann in Tegel und überall in Berlin am Wasser leben, denn wir haben sehr viel Wasser. Berlin, 7% von seiner Stadtfläche ist Wasser. Wir haben die Spree, die Havel, die Panke, den Nordgraben, den wir eben gesehen haben und so kleine Bäche wie das Tegler Fließ, wo wir jetzt hingehen. Ne?
Auf dem Weg dahin sahen wir eine große rote Brücke. Der Kollege sagte eben, das ist die Berliner Antwort auf das Blaue Wunder in Dresden. Was war das für eine Brücke gewesen?
Die Sechserbrücke, ja, das ist eine Brücke aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, aus Stahl. Aber vorher war auch schon eine andere Brücke an der Stelle. Und die Menschen, die rübergingen, mussten einen Sechser bezahlen sozusagen. Das war in der Deutschen Reichszeit 5 Pfennig. Und das gibt dieser Brücke ihren Namen.
Jetzt laufen wir also langsam ins Tegler Fließ hinein. Noch haben wir auch den Sound der Autobahn hier, ja. Waldmannsosterdamm. Aber ab hier beginnt es schon, ja?
Es kommt aus dem Barnim oben im Norden von Berlin und fließt dann mit einem Gefälle von 25 Meter hier runter. Am Stadtrand entlang von Berlin, zwischen Berlin-Brandenburg und dann hier rein über Pankow und Tegel, Reinickendorf halt eben. Ne?
Als ein Gewässer oder als mehrere Kanäle?
Ein Gewässer, es dehnt sich immer aus, hat so Seitenarme, die ja. Enden dann aber versickern.
Eine dufte Stadt ist mein Berlin.
Das geht ja dann auch rüber schon ins Brandenburgische, hinaus auch nach Lübars, eine ganz dörfliche Region.
Eine bäuerliche Region. Lübars war eines der vielen Dörfer, die zu Berlin eingemeindet wurden 1920. Das war die Gründung von Groß-Berlin. Eine Riesensache, eine riesengroße Gebietsreform, wo 59 Landgemeinden, eine davon war Lübars, 27 Gutsbezirke und 7 Städte zusammenkamen. Von einem Tag auf den anderen war Berlin dann doppelt so groß als vorher.
Was würdest du jetzt Urlaubern empfehlen, die jetzt hier wirklich das grüne Berlin erleben? Welche Wandertouren durch den Tegler Forst hier?
Also die hier ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne. Dann kann man auch hinten am Tegler See langlaufen, Richtung Strandbad Tegel. Da geht man voll durch den Wald, da ist dann kein Wasser. Da gibt es auch noch so eine Hügel, das sind die Endmoränen. der letzten Eiszeit. Hier hat viel mit der letzten Eiszeit zu tun, auch das ganze Vlies. Und wenn man da hinter uns in den Wald geht, der heißt Tegeler Forst, dann kommt man rüber nach Heiligensee. Das ist auch wieder so ein früheres Dorf. Oder nach Tegelort. Und da kann man bis zur Havel oben wieder laufen. Am Havelufer entlang kann man die ganze Zeit laufen, ja, nachdem man im Wald war. Und dann kann man wirklich kilometerweit durch den Wald gehen und viele Dinge auch sehen, Tiere und so weiter. Und Vögel, schöne Vögel hören auch. Ne?
Dann hört man auch nicht mehr den Straßenverkehr.
Nein. Du merkst ja,
es wird immer ruhiger.
Schon nicht mehr. Wir sind ein paar Meter gelaufen und es wird ruhiger.
Viele, gerade wenn Sie aus dem süddeutschen Raum nach Berlin kommen und wandern gehen, sind Sie gewohnt, irgendwann mal einzukehren? Wie sieht es da hier aus?
Hier kann man einkehren. Man muss nur raus aus dem Teglerfließ, nach rechts sitzen. Von allen Metern, die wir laufen, immer rechts oder nachher links raus. Dann kommt man wieder in die bewohnte Gegend und dann gibt es auch überall Restaurants und Kneipen. Man würde da nicht verhungern.
Du selbst bist ja auch aus Tegel.
Ja, ich bin Berlinerin und wohne also seit 20 Jahren in Tegel. Das habe ich auch nie bereut. Aus Kreuzberg bin ich herausgezogen. Das ist auch ein sehr schöner Ort in Berlin, aber es ist nicht so grün wie Tegel. Obwohl Berlin in der Innenstadt auch wahnsinnig schöne große Parks hat, auch gerade in Kreuzberg gibt es viel grün, aber so viel wie hier dann eben doch nicht.
Tegel ist eben grün. Jeder, der mal in Tegel gelandet, gestartet ist, sieht ja auch, ja, über wie viel man Wald hier fliegt.
Natürlich, ja. Früherer Flughafen Tegel, da ist man gestartet, gelandet und schaute auf dieses Wasser der Havel, die breiten Becken, Tegeler See und so weiter und die vielen Wälder, der Tegeler Forst, der Grunewald, den konnte man auch sehen von Tegel aus, vom Starten oder Landen bei gutem Wetter.
Tegel ist Abschied. Ist Ankunft zugleich, heißt kommen und gehen, ist hart und weich.
Wie wird sich jetzt Tegel verändert ohne Flughafen? Wird es noch ruhiger?
Also durch die Schließung des Flughafen Tegels ist es schon wahnsinnig viel ruhiger geworden, obwohl man hier draußen, wo wir uns jetzt aufhalten, so viel vom Fluglärm nicht gehört hat. Das kam immer auf den Wind an. Ja. War der Wind ungünstig, hörte man die Flieger. Und war er günstig, also kam er von Ost, West oder Nord, dann war es weniger zu hören. Weil der Flughafen ist südlich gewesen von da, wo wir uns jetzt befinden und gut 4 Kilometer Luftlinie entfernt.
Alle kennen natürlich den Wannsee, allein schon durch das Lied Pack die Badehose ein, Conny Frobes. Würdest du sagen, ist Teglersee eigentlich sogar eine schönere See von beiden?
Das ist jetzt ein bisschen subjektiv für mich. Ne? Mir gefällt er schon besser. Ne? Ich bin auch oft am Wannsee und ich finde das dort auch wunderschön. Es ist anders, es ist mehr Badegeschehen am Wannsee zum Beispiel und auch vielleicht auch noch ein paar mehr Boote, also die da liegen. Am Teglersee gibt es auch viele, aber am Wannsee gibt es mit Sicherheit noch mehr Segelclubs und Ruder- und Sportbootclubs.
Pack die Badehose ein und nimm dein kleines Schwesterlein und dann nicht wie raus nach Wannsee.
Die Badehose packen wir diesmal nicht ein, im Wannsee gehen wir auch nicht baden, denn auf uns warten Tiere. Die gibt es nicht im Wannsee, sondern eben nur im Tegeler Vlies. Wir haben noch einen Koffer in Berlin und darin sogar Wanderschuhe für unseren Kurzurlaub in den grünen Orten der Hauptstadt. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise. Tachchen schon. Jahrzehntelang landeten viele mit dem Flugzeug im grünen Berlin, aber haben es höchstens im Anflug auf den Airport Tegel wahrgenommen, weil es dann schnurstracks in die City ging. Wir sind heute quasi hinter dem ehemaligen Flughafen in einer der großen grünen Lungen Berlins. Wir laufen nämlich mit Karin Bischoff durch das Tegeler Vlies, ein Bach in Brandenburg und auch am nördlichen Stadtrand von Berlin auf einer Länge von insgesamt 30 Kilometern und ein Drittel davon verläuft durch Berlin. Da leben Tiere, die man vielleicht ja im Berliner Zoo erwartet, aber eben nicht in der Wildbahn.
Also seit 2015 hält eine kleine Herde Wasserbüffel von Frühjahr bis Spätherbst einen Teil des Vliestals durch Beweidung offen.
Also wurden die angesiedelt hier?
Aus Brandenburg kommen die. Und die werden auch dann immer wieder in diese Farm oder wo die hier hingehören, wieder zurückgebracht im November. Die können nicht überwintern hier im Vlies.
Weil sie an sich Tiere sind, die man aus südlicheren Ländern kennt.
Genau, ja. Das ist richtig. Die Südeuropäer haben die eher als Tiere die ganze Zeit gehalten. Aber auch hier waren diese Wasserbüffel in wilder Form schon vor der letzten Eiszeit. Auch in diesem Bereich Europas. Aber das hat man nach dieser Eiszeit nicht mehr so viel gesehen. Aber es gab wohl noch im Mittelalter, gab sie wohl auch noch wieder hier als Nutztiere.
Das heißt, das Gebiet wird wieder renaturisiert?
Ja, es war immer Natur hier. Aber das sind eben Dinge wie Häuser und Brücken und Hindernisse überall aufgebaut worden. Und das muss man zurückfahren. Da gibt es auch extra Projekte dafür. Wir sind jetzt an der Stelle, wo die Büffel heute weiden oder in diesen Tagen. Die gehen auch manchmal zu anderen Stellen. Aber wir haben heute einen guten Blick auf die Wasserbüffel. Wir sehen, glaube ich, 5 Stück von denen oder 6. Und es ist eine Herde, die so, glaube ich, 12, 13 Tiere hat, die also das noch geteilt ist und auf der anderen Stelle noch ein paar andere stehen oder weiden, ne? Und sie grasen schön das Teglervlies ab, dann braucht man das nicht zu mähen. Wenn man es mähen würde, hätte man ein schweres Gerät einzusetzen. Das würde auch schwierig sein, weil es einsinkt, teuer. Und das ist die allerbeste Idee, kostengünstig da ein bisschen was abzumähen. Ne?
Durch Berlin fließt immer noch die Spree. Dicht dabei ist noch der Mückelsee. Ringsherum blüht noch der grüne Wald.
Berlin hätte ohne das Wasser nicht so groß werden können, nicht so bedeutend, weil die Industrien vom Wasser versorgt wurden, weil die Schiffe den Ton von außen reinbrachten für die Gebäude. Und als die Industrialisierung begann und die Schiffe auch größer wurden, damit wuchs auch Berlin. Berlin ist vom Kahn gebaut, sagt man.
Also vom Wasser aus, ja?
Vom Wasser aus, ja. Also.
Auch Landwehrkanal ist deswegen entstanden, um Berlin zu bauen?
Ja. Ja, der Landwehrkanal ist 1850 eröffnet worden und man hat damit erstmal Industrie betrieben. Man hat damit erstmal Schiffe fahren lassen können, die Materialien brachten, um die Mietskasernen aufzubauen, die in Kreuzberg und Schöneberg entstanden sind und Friedrichshain auch noch. Ne? Also man hat das ganze Material von außen vom Umland reingebracht, also den Ton, die Erde, die Baumaterialien, die man damals brauchte.
Ne? Das haben wir gesehen, die vielen kleinen Kanäle jetzt am Ende. Der kleine Spaziergang neigt sich dem Ende. Es waren knapp 6 Kilometer, die wir jetzt gelaufen sind von möglichen, weiß ich nicht,
30 Kilometer lang ist das Tegeler Vlies und 6 Kilometer davon sind wir nun abgelaufen in unserer schönen Wanderung. Und haben also einen schönen Teil davon gesehen, aber man könnte noch länger laufen. Und wer möchte, kann also gut 3-4 Stunden oder einen ganzen Tag hier drinnen laufen und wird nie gelangweilt sein.
Le Bas höre ich immer wieder, soll man unbedingt sehen. Ja, warum Le Bas?
Le Bas ist ein Dorf, eins von vielen Teilen Berlins, das sich schon weiterentwickelt hat, aber eben vom Aussehen nicht. Es ist immer noch so, dass das Dorf Le Bas, es gibt dort viel Landwirtschaft, es gibt Pferde, Kühe und so weiter. Und man fühlt sich nicht wie in Berlin, wenn man in Le Bas ist. Doch man ist in Berlin, denn Le Bas gehört seit 1920 zu Berlin.
Also wir haben gelernt, jetzt schon am Beginn der Radioreise, wie grün Berlin allein hier im Nordwesten ist. Wir werden ja noch das grüne östliche Berlin sehen, den Nordosten von Berlin.
Denn der ist auch wunderbar. Also Nordosten, Südosten, alles ist grün in Berlin. Knapp 2/3 ist Stadt, mit Straßen und allem eingerechnet, Häuser, ne? Und ein richtig gutes Drittel ist Natur.
Viel, wenn man das betrachtet mit anderen europäischen Großstädten und Hauptstädten.
Ja. Das ist wirklich viel. Und das spürt man, wenn man hier ist. Jede Straße hat Bäume, egal wo man sich hier rumtreibt, egal wo ihr hingeht. Es ist überall grün. Auch in der Innenstadt. Es gibt kaum eine Innenstadt, die so viele Bäume hat. Habe ich das schon gesagt, dass wir 430.000 Bäume, alleine Straßenbäume?
Nein, 430.000. Ja. Wahnsinn.
Das sind nicht die Bäume, die im Wald stehen. Ne? Das sind die Straßenbäume. Die haben sogar kleine Nummern, die werden alle gezählt.
Und die muss man ja auch ab und zu gießen. Ich weiß, in trockenen Sommern in Berlin gibt es mal so Aktionen vom Senat. Ja. Bürger, gießt mal die Bäume hier draußen.
Wenn der Sommer sehr trocken ist, dann machen wir das schon von alleine. Aber die großen Bäume, ja, die stattlichen, die kommen immer an Wasser, weil unser Grundwasserspiegel nicht besonders tief ist. Der ist eher hoch und dann kommen die relativ leicht an Wasser. Aber die kleinen Bäume, die jungen, die muss man dann schon gießen.
Eine Tüte Luft aus Berlin müsste mir mal wieder durch die Nase ziehen. Eine Tüte Luft aus Berlin, wo der Flieder und die Linden so schön blühen.
Ich habe ein paar Tüten Berliner Luft dabei, unterwegs im Tegeler Vlies. Hier gab es ein Jagdhaus, in dem ein Poltergeist zu Hause sein sollte, der Tag und Nacht lärmte und den Bewohnern keine Ruhe ließ. Und man sagte damals, frei aus Faust zitiert, das Teufelspakt, es fragt nach keiner Regel. Wir sind so klug und dennoch spukt's in Tegel. Hier ist die freie Stimme der freien Reisewelt aus dem freien und vereinten Berlin. Alexander Tauscher mit der Radioreise sagt Hallo. Diese Etappe führt uns über die Ahrensfelder Terrassen ins Wuhletal. Viele hören diesen Ort jetzt sicher zum ersten Mal. Deswegen ist Berlin-Guide Björn an unserer Seite. Eine kleine Orientierung. Wir sind nahe eines riesigen Neubaugebietes im ehemaligen sowjetischen Sektor. Daher unser Motto.
Komm doch mal nach Ost-Berlin.
Wahnsinn.
Man lässt hier nicht jeden hin.
Wahnsinn.
Eintritt 25 Mal.
Wahnsinn.
Schwer was los, richtig stark.
sind hier im nördlichen Stadtteil von Marzahns, also des Bezirks Marzahns. Die Plattenbauten beherrschen natürlich auf den ersten Blick durchaus erstmal den Blick, wenn man nur mit dem Auto fahren würde. Wer sich mal den Luxus gönnt, dann doch mal auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad durchzufahren, würde merken, ja, wie viele Grünflächen dann immer wieder dazwischen sind und warum dieser Stadtteil ja nicht nur ein Stadtrandgebiet ist, sondern seinen eigenen Reiz nochmal hat. Also sehr gute Versorgung. Ende der 70er Jahre, 79, fängt es dann an mit den großen Bauten. Erstmal 11 bis 13 geschossig im Wesentlichen. Ostberlin wuchs damals, dann kam die Wende. Gerade waren die letzten Platten fertiggestellt und kurz danach wollten die ersten dann schon wieder weg. Nicht unbedingt, weil sie das Wohnen so schlecht fanden, sondern weil es so viel anderes in der Welt auf einmal zu entdecken gab.
Als ich vorging, war die Straße steil, kehr wieder um.
Ja, dann hatte man das Problem, das, was viele andere, vor allem ostdeutsche Städte, aber nicht nur ostdeutsche Städte hatten, der sogenannten schrumpfenden Stadt. Genau. Und dann war natürlich die große Frage, wie gehen wir jetzt mit diesem ganzen Erbe um? Wollen wir das alles komplett abreißen oder wollen wir es eigentlich nur umbauen? Und da hat man dann die Idee gehabt, ja, in verschiedenen Höhen baut man einige der großen Platten wieder ab, bis auf 6 Geschosse, bis auf 4 Geschosse zum Teil sogar. Macht Dachbegrünung, also auch Dachterrassen und Ähnliches, wodurch das nochmal einen ganz eigenen Reiz bekommen hat. Und im Augenblick laufen wir durch so eine Grünfläche an der Wuhle, so einen kleinen Fluss, der sich durch den ganzen Bezirk zieht und genießen gerade so eine schöne kleine Baumallee.
Findest du auch, dass dieser Bezirk Marzahn-Hellersdorf zu Unrecht auch in so einem Klischee ist? Also dass hier vieles auch anders ist, als man das aus Westsicht sieht. Sind die aus Marzahn? Kennt man ja überall, auch in München inzwischen. Wie denkst du drüber?
Ja, das ist halt wirklich nur ein Westklischee, also gerade zu DDR-Zeiten. Ja, wohnt halt wirklich alles hier. Dann auch, man war gegenüber dem Prenzlauer Berg, war man erstmal froh, ja, eine moderne Wohnung zu haben. Ähnlich wie es ganz in den frühen Zeiten von solchen Großbezirken wie Märkisches Viertel oder Gropiusstadt in West-Berlin gewesen ist.
Yeah, ich fahre S7 bis zur Endstation. Dass hier noch Menschen wohnen, echt keine Sensation. Genügend Platz, viel mehr als in der Innenstadt. Das viele Grün ist perfekt, wenn man Kinder hat.
Aber ja, die sozialen Probleme, die dann relativ schnell in den Bezirken im Westen auftauchten, die blieben hier lange Zeit erstmal außen vor. Erst als es dann immer mehr als Sozialwohnung dann vermietet worden ist im Laufe der 90er Jahre, als Berlin dann erstmal vor sich hin dümpelte erst nochmal. Da entstanden so ein paar Probleme und da wurde dann so jemand wie Zinnin von Marzahn dann so ein schönes Klischeebild sozusagen. Aber viele Frequente von mir waren sehr froh, ihre Kinder hier aufwachsen zu lassen. Hier sieht man gerade so eine schöne Spielfläche für Kinder, dass man halt eben als Eltern relativ ohne Probleme auch sein Kind einfach mal draußen im Wald spielen lassen konnte. Also es gibt Wald hier tatsächlich.
Ganz viel Wald und viel Grünfläche, viel Freifläche auch. Da hat man das Gefühl, sehr weitläufig.
Also es ist wahnsinnig weitläufig mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Aber gerade für Kinder und Jugendliche natürlich herrlich, um sich hier ihre Nischen zu finden und selber zu gestalten auch.
Seilbahn über die Gärten der Welt, du weißt, in diesem Viertel zählt das Herz mehr als Geld. Wer hierher kommt, der bleibt auf seinem Block treu. Marzahn, du bist cool und das nicht erst seit den Ostboys.
Sag mal, in das Wuhletal hinein, was wird uns erwarten? Die Wuhle, ein kleiner Fluss hier im Nordosten Berlins?
Genau, wir sehen es gerade rechts von uns dann auch, ne? Also tatsächlich relativ renaturiert nach dem großen Bauprojekt. Hier an der neuen Wuhle noch, also die noch neu dazugezogen ist, zur Entwässerung dieser Landschaft, zur alten Wuhle, zur echten Wuhle. Und dann sehen wir dann, wie es renaturiert wurde. Das sehen wir ja da eine schöne Wasserlandschaft, eine kleine Flusslandschaft mit entsprechenden Erlen und Ried und viele Vögel. Und sind ja schon ein paar Eichhörnchen ja auch über den Weg gehoppelt. Und wenn man an der Wuhle runterfährt, kommt man bis zum Müggelsee, was ja der größte See Berlins ist. Alle wollen zum Wannsee. Und viele unterschätzen gerade auch den wunderbaren Müggelsee und mit seiner wunderschönen Landschaft.
Und Wuhlheide ist ja ein Begriff auch, nicht nur denen, die in der DDR groß geworden sind, Pionierrepublik, aber Wuhlheide heute, ich glaube, ein riesen Freizeitareal, was ist da?
Ja, es ist keine Pionierrepublik mehr, aber für die Kinder immer noch in den Sommerferien ein großes Gebiet in der Stadt, das sie selber mitorganisieren dürfen und Mitspracherechte haben, bis hin, dass dann jeden Sommer ein großes Wie wollen wir leben
Experiment immer wieder stattfindet, dass sie selber eine Stadt organisieren können, Berufe auswählen können und. Und entsprechend dann auch ja, was verdienen zwischen Anführungsstrichen und damit dann auch ja, den ganzen Sommer sich da auch austoben können. Und ja. Ansonsten natürlich auch für Konzerte gibt es halt eben eine schöne Arena, so eine Freilichtbühne. Für den Ostberliner mindestens so berühmt ist wie die Bühne halt im Westen.
Die Waldbühne jetzt, ja.
Wie die Waldbühne, genau. Ja, also wer sich hier langweilt, ich glaube, der ist auch ein bisschen selber schuld.
Keine Langeweile im dicken B. Wir haben noch viel Erstaunliches aus dem grünen Berlin zu bieten. Also einfach mitkommen und ran an die Buletten. Von Moskau bis Madrid, von Miami bis Monaco und heute B wie Berlin. Das Unbekannte, das Grüne. Hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Am Ostrand von Berlin, am Fuß des Kienbergs, mitten im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, laden 11 internationale Themengärten dazu ein, die ganze Welt in ein paar Schritten zu entdecken. Wir sind in den Gärten der Welt. Dieser Park wurde am 9. Mai 1987 zur 750-Jahr-Feier Berlins eröffnet, damals noch im Osten der einst geteilten Stadt. Er war quasi das Gegenstück zum Britzer Garten, der 2 Jahre zuvor zur Bundesgartenschau im damaligen West-Berlin eingeweiht worden war. Beate Räuber begleitet uns, sie ist die Parkbotschafterin von der Grünen Berlin.
Die Gärten der Welt, die sind nämlich entstanden als Berliner Gartenschau. Das war eine der wenigen Gartenschauen, die zur DDR-Zeit überhaupt durchgeführt wurden. Eine weitere war in Erfurt. Aber die Gärten der Welt oder damals noch die Berliner Gartenschau war sozusagen die einzige in ganz Berlin. Nach dem Mauerfall hatte diese Anlage große Schwierigkeiten, denn man konnte alles machen. Man konnte erstmals reisen, überall, wo man hin wollte. Und was lag da näher, als auch zu reisen und eben nicht mehr in die Parkanlage vor der Tür zu gehen. Das änderte sich erst, als wir im Jahr 2000 den chinesischen Garten eröffnet. Da hatten wir nämlich erstmals diesen großen chinesischen Garten. Damals war das etwas Besonderes. Das zeigte uns aber dieses Konzept der internationalen Gärten. Das ist so interessant und spannend, dass wir dieses Konzept in der Tat weiterführen konnten. Der chinesische Garten war sozusagen die Geburtsstunde der ganzen Gärten der Welt. Und zustande gekommen ist es aus einer Städtepartnerschaft, die zwischen Ostberlin und Peking bestand zur DDR-Zeit. Und als dann die Mauer fiel, wurde diese Städtepartnerschaft auf Gesamt-Berlin ausgeweitet. Und das Ergebnis sehen wir uns jetzt einmal an, was dabei rausgekommen ist. Wir sind jetzt im Seola Garten. Der hat als einer der wenigen Gärten einen Städtenamen in seinem eigentlichen Namen, da er durch Seoul finanziert wurde.
Pyongyang war DDR, war ja eher.
Nein, nicht Pyongyang, sondern wirklich Seoul. Und es ist auch nicht Nordkorea, sondern südkoreanisch. Und das ist aber ein wenig auch die Geschichte dahinter. Denn ursprünglich, aufgrund der Geschichte Deutschlands und der Wiedervereinigung, war mal angedacht, einen gesamtkoreanischen Garten zu bauen. Das hat nicht so ganz geklappt. Wir bekamen diesen Garten geschenkt aus Seoul und wir waren anfänglich sehr irritiert, weil wir gar nicht wussten, wie sieht denn ein Seoler Garten, ein koreanischer Garten aus und hatten so ein wenig die Sorgen, okay, vielleicht sieht er aus wie ein chinesischer oder ein japanischer und beide hatten wir schon. Und dann bekamen wir den Seoler Garten, den koreanischen Garten, der sieht ganz anders aus. Gebäude geöffnet ist, dieser kleine Pavillon, dann hat man das Gefühl, man schwebt ein wenig über der Landschaft, hört das Rauschen des Windes, gleichzeitig das Rauschen des Wasserfalls. Und in Korea wäre es jetzt ganz typisch, sich auf diese großen Steinquader zu setzen mit der Familie an Samstagen und Sonntagen und dort zu picknicken. Würden wir natürlich auch sehr gerne tun, ist leider aus Sicherheitsgründen nicht immer ganz so einfach. Aber stellen Sie sich vor, man könnte jetzt dort seine Decke ausbreiten. Wäre doch was, oder? Wir befinden uns hier im japanischen Garten, Garten des zusammenfließenden Wassers. Der wurde in der Tat von einem japanischen Architekten geplant und von japanischen Handwerkern ausgeführt. Und sie sind gerade durch diese kleine Tür getreten, nicht etwa weil die Menschen so klein sind oder weil wir sie falsch gebaut haben, sondern weil man sich verneigt. Man zeigt Ehrfurcht vor diesem Garten. Man nimmt das, was man hier aufnimmt, dass die andere Welt, die verinnerlicht man dadurch, dass man einfach erstmal seine Sorgen wirklich draußen lässt und ganz eng in diesen kontemplativen Garten eintritt. Wir sind hier im Bereich des trockenen Wasserfalls. Und auch hier haben wir nicht etwa das Wasser vergessen, sondern der trockene Wasserfall steht für die Zukunft. Da man nicht weiß, was in der Zukunft geschieht, wird hier niemals Wasser fließen, außer des Regenwassers. Und auf jeder einzelnen Staustufe sehen Sie einen herausragenden höheren Stein. Das ist der Karpfen. Wenn man in dieses kleine Wasserbecken hineinschaut, sieht man ganz viele kleine, hochkant senkrecht stehende, sogenannte Beach Pebbles. Und ganz, ganz viele Hände haben zur Entstehung dieses Gartens Steine sortiert, damit es eine ganz homogene Oberfläche gibt. Wir haben unserem japanischen Architekten ganz viele Steinbrüche gezeigt und er hat immer abgewunken, das war niemals möglich. Und dann sind wir durch Zufall im Erzgebirge in der Nähe von Grottendorf auf ein Waldgebiet gestoßen, das solche tollen Findlinge, ein Quarzgleis knimmert. Und er wurde ganz aufgeregt, aber das waren seine Steine. Wir befinden uns hier im chinesischen Garten und dieser Garten heißt Garten des wiedergewonnenen Mondes. Der Name wurde durch die chinesischen Architekten gewählt, da in China der Mond das Symbol für das Einssein, das Vollwerden, das Rundsein ist. Und da der Garten ein Geschenk zur Wiedervereinigung Deutschlands war, lag dieser Name ganz nahe. Wiedergewonnener Mond.
Ein nettes Geschenk aus dem fernen Osten. Dieser Garten des wiedergewonnenen Mondes ist der größte chinesische Garten Europas. Als Berlin noch geteilt war, plante man, ihn im Westteil in der Nähe des Tiergartens zu errichten. Nach dem Fall der Mauer entschied man sich dann bewusst für eine Lage im jetzigen Ostteil der wiedervereinten Stadt natürlich. Es gibt wenig Gutes an der Teilung Berlins, aber vielleicht doch, dass Berlin jetzt vieles doppelt hat. Zoos, Theater und eben auch schöne Parks. Aber es gibt nur eine Seilbahn, kaum zu glauben, aber wahr. Eine Seilbahn auf einen Berg in Berlin. Alles drin eben im dicken B. Also, wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute das grüne Berlin, auch mit den Gärten der Welt im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Einblicke eben in verschiedene Kontinente, Epochen und Kulturkreise, von Fernost über den vorderen Orient bis nach Europa. Über diesen Garten der Welt thront ein Gipfel, den man erwandern, aber auch mit einer Seilbahn erreichen kann. Ist echt spitze, meint auch Berlin-Guide Björn und die unvergessene Henne.
Was braucht der Berliner, um glücklich zu sein? Eine Laube, Zaun und ein Beet.
Jetzt haben wir unser erstes richtiges Highlight hier im grünen Berlin erlebt, eine Seilbahn auf den Kienberg.
Ja, wunderbar, dann schon, wenn man hochfährt, den Blick eben auf das ganze Gelände von Gärten der Welt. Wenn man dann jetzt zurück oben drauf auf den Kienberg guckt, sieht man den Fernsehturm. Ganz dahinter sieht man sogar noch den Teufelsberg, heute mit der ehemaligen Radarüberwachungsstation der NSA obendrauf, kann man sogar noch erkennen. Und man kann also dann auch die neuen Hotels am Kurfürstendamm wunderbar erkennen, die direkt an Hohenzahn, an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche stehen. Und man sieht dann rüber dann bis zum Steglitzer Kreisel im Süden dann auch und. Also der Blick ist schon unglaublich heute. Man sieht ganz hinten auch von der Teltower Platte, Berlin selber liegt ja im Tal und im Süden erhebt sich das Ganze, wo oben drauf dann das auf der Flughafen Tempelhof. Aber man sieht da hinten, ja, wird es auf einmal höher. Also hätte man das Gefühl, als ob da Berge sind, zumindest für einen norddeutschen Flachländer, wie ich einer bin.
Ja, schon auch beeindruckend. Aber der Teufelsberg ist richtig beeindruckend, wie sich der erhebt. Man hat das Gefühl, fast die Alpen beginnen hinter Berlin.
Ja, so ungefähr. Das ist ja der Trümmerberg von West-Berlin, kann man dann sagen, wo West-Berlin bis in den 50er Jahren seine gesamten Trümmern aus dem Zweiten Weltkrieg zusammengeschüttet hat. Heute ein sehr schöner Landschaftshügel mit sehr vielen Bäumen, wunderbare Rodelbahnen, natürlich für die Kids dann im Winter. Ja, meine Mutter erzählt dann immer wieder gerne, da ist halt das erste Mal Ski gefahren in ihr Leben.
Ja, damals waren die Winter auch noch welche.
Genau.
Vor uns jetzt Marzahn, links Hellersdorf.
Sozusagen direkt auf der Grenze zwischen den zwei Stadtteilen, die den Großbezirk Marzahn-Hellersdorf ausmachen. Also man sieht vor uns relativ viel Platte, aber man sieht halt eben, ja, Marzahn ist deutlich mehr. Es hat eben auch durchaus Einfamiliensiedlungen zum Beispiel. Und wir haben da dann neue Siedlungshäuser, die dann eher so reihenhäusermäßig auch sind. Also man sieht hier wunderbar, also aus wie vielen unterschiedlichen Teilen auch ein Stadtteil wie Marzahn letzten Endes besteht und wie wahnsinnig grüner ist. Wir sehen ja überall Bäume hier dazwischen. Ne?
Absolut. Mhm. Und auch die Neubauten jetzt nicht alle hässlich, dass man sagt. Ja, ja. Viele auch schon inzwischen wieder saniert, angestrichen jedenfalls.
Ja, alle komplett saniert eigentlich, soweit ich weiß. Wir sehen einige halt schöne, wunderschöne Gemälden. Man kann auch Street-Up-Touren machen zum Beispiel. Also etliche Häuser haben sowohl in Marzahn als in Hellersdorf inzwischen von ziemlich weltberühmten Künstlern da auch an den Seiten wunderbare Gemälde drauf. Also das zählen Leute wie Herakut dazu, die dann aus Berlin als Pärchen sind. Die Dixons-Brüder haben ein Eurofest gemacht, wo gerade auch hier in diesem Stadtteil wieder ein paar neue Gemälde entstanden sind. Hier gibt es wahnsinnig viel zu entdecken.
Und wenn wir uns, Björn, rumdrehen, schauen wir schon in den Berliner Osten nach Brandenburg ins Land hinein, ganz viel Wald.
Da sieht man dann auch nochmal so richtig, nochmal so die Müggelberge, wie es dann so schön heißt. Die sind ja da wirklich da so eine deutliche Erhebung, ja, da, ganz im Süden. Während hinten sehen wir dann so ein merkwürdiges Fabrikgebäude aus diesem Wald rausragen. Das sind die Kalkwerke von Rüdersdorf, die seit dem Mittelalter eben für Berlin eigentlich nicht unwichtig gewesen sind. Ursprünglich ein Kloster aus Magdeburg, was dann südlich von Berlin bei Jüterbock gegründet worden ist, haben dort den Abbau des Kalksteins angefangen. Etliche Häuser, die dann so ein bisschen Naturstein haben, die noch ein bisschen älter sind, sind tatsächlich aus den Rüdersdorfer Kalksteinen dann auch gebaut worden. Aber noch viel wichtiger war natürlich für den ganzen Putz in Berlin, kann man sagen. Also Berlin ist mit den Rüdersdorfer Kalk verputzt worden, könnte man sagen. Und von heute ist es vor allem Zementwerk. Also auch eine ganz alte Geschichte.
Die Seilbahn für dich als Berliner auch immer noch ein Highlight?
Absolut, absolut. Also es ist ja so, einen Blick hat man dann doch selten über die Stadt. Also Berlin ist sehr flach und von dem her, bei jeder Erhöhung hat man immer einen spannenden Blick über die Stadt. Aber so nochmal über die gesamte Stadt rüber zu gucken aus dem Osten, das ist doch sehr einmalig.
Ja, weil wenn man vom Fernsehturm schaut, auch schön, hat man alles unter sich oder vom Funkturm.
Und das macht es schon immer wieder ja, einfach sehr besonders. Also es sind so ein paar Punkte in der Stadt, die in der Beziehung einfach besonders sind. Also für einen Blick aus dem Süden ist dann so ein Club wie Klunker und Kranich, der auf dem Parkgaragendeck dann entstanden ist, halt sehr spannend. Aber man ist immer noch in der Stadt. Aber hier sieht man wirklich nochmal die ganzen Dimensionen, die diese Stadt hat. Und auch nochmal, wenn man nicht mit dem Flugzeug gekommen ist, wie wahnsinnig grün diese Stadt letzten Endes ist.
Berlin ist Dufte, Hauptstadt.
Hauptstadt, einfach eine besondere Duftmarke. Berlin von seinen grünen Seiten, heute hier bei uns in der Radioreise. Hier ist RIAS, Rundfunk im angenehmen Spree-Athen. Heute die grünen und leisen Seiten von Berlin in der Radioreise. Alexander Tauscher sagt Hallo aus der Hauptstadt. Berlin ist voller Natur. Wälder erstrecken sich auf rund 16.000 Hektar. Das macht einen enormen Anteil an der Gesamtfläche der Stadt aus. Mehr als 100 Natur- und Landschaftsschutzgebiete liegen innerhalb der Stadtgrenzen. Damit bietet eben dieses dicke B den perfekten Mix aus urbaner City und viel Freiraum im Grünen. Darüber sprach ich mit Christian Tänzler, Pressesprecher von Visit Berlin. Keiner, der mit Schlips und Kragen im Dienstwagen anrollt, nein. Einer, der wirklich jeden Tag mit dem Rad unterwegs ist, im Job und auch privat.
Berlin bleibt doch Berlin! Da kannst du nichts von ändern. Für uns bleibt doch Berlin, die Stadt von allen Ländern. Und wenn wir in Berlin durch unsere Straßen schlendern, was wir dann sehen, das finden wir schön. Die alte Panke, die krumme Lanke.
Wir haben rund 1000 Kilometer Radwege mittlerweile. Jetzt mal abgesehen von den neuen Pop-up-Radwegen, die einfach das Radeln von A nach B in Berlin viel, viel einfacher gemacht haben und vor allen Dingen auch viel sicherer gemacht haben, haben wir ein paar sehr berühmte Radwege. Der bekannteste ist sicherlich der Mauerradweg, der über 160 Kilometer einmal ums alte West-Berlin herumführt.
Den muss man ja in mehreren Tagen machen, ja? Was würdest du empfehlen, ja, in welchen Teilungen?
Das würde ich, man kann ja das wirklich etappenweise machen. Der ist so unterschiedlich und deswegen würde ich mir da wirklich Zeit nehmen. Ich würde da 3-4 Tage Zeit nehmen, ein schönes langes Wochenende. Und er zeichnet sich ja dadurch aus, dass er auf der einen Seite dieses urbane Leben streift. Also man hat wirklich auch noch Mauerstückchen in der Stadt, Bernauer Straße, East Side Gallery und so weiter. Das geht ja überall da vorbei. Man hat diese Urbanität. Auf der anderen Seite hat man aber im Norden zum Beispiel auch Dünen. Ja? Wer hätte es erwartet? Oh, ja. Es gibt Dünen, es gibt Wälder, wo man im Grünen radelt. Und dann geht es weiter in die Kulturlandschaft Richtung Potsdam unten. Und dann hat man die ganzen Schlösser und den Wannsee. Also dann kommt das Wasser dazu.
Auch an diesen einsgeteilten Inseln vorbei, an diesen Enklaven,
Exklaven. Ja, genau, ja. Richtig. Und diese Abwechslung, die, finde ich, macht den Mauerradweg so spannend. Ich glaube, deswegen ist das auch, glaube ich, der beliebteste Radweg überhaupt.
Hinter Wannsee geht es halt raus ins Grüne.
Rinn ins Grüne. Doch, wir wollen noch viele weiter.
Raus ins Grüne.
Rinn ins Grüne.
Frühlingsluft ist lind und mild.
Und der olle Brustkorb schwillt.
Plötzlich aber steht ein großes Schild.
Mensch, du. Ali Winde, West-Berlin, Sektor.
Wir haben aber auch den Ausgangspunkt Berlin-Kopenhagen, der sehr schön Richtung Norden rausgeht. Wir haben den Havelradweg, den Havel-Landradweg, wir haben den Spreeradweg, also ich kann die Aufzählung jetzt noch lange weitermachen. Da hat Berlin einiges zu bieten und das Schöne in Berlin ist ja, man hat viel Platz, auch viel Platz zum Fahrradfahren und es wird sich in Zukunft sogar noch verbessern, weil wir seit 2018 das sogenannte Mobilitätsgesetz haben, was viele Fahrradfahrer gleich Radfahrgesetz genannt haben, was dazu führt, dass wir in Zukunft noch mehr Radwege, Radschnellwege auch bekommen und das Fahrradfahren dann noch angenehmer und noch sicherer macht in der Stadt.
Wie ist es als Tourist durch die City zu fahren mit dem Rad? Würdest du es empfehlen? Du selber bist ja ein Radfahrer, ein leidenschaftlicher.
Ja,
arbeitest überall mit dem Rad.
Wir merken, dass ja, das Medium Fahrrad, jetzt klingelt gerade ein Fahrrad, genau, ja. Passend, sehr passend, guter O-Ton, genau. Das Klingeln eines Fahrrades, dass viele, gerade internationale Gäste, die sonst gar nicht so aufs Fahrrad steigen in der Stadt, sich in Berlin doch sehr sicher fühlen und da gerne aufs Fahrrad steigen. Also das ist eindeutig ein Trend. Fahrradtourismus in Berlin wächst.
Also nicht nur in den Grünen, man kann auch theoretisch von Alex zum Kudamm mal mit dem Rad fahren.
Ja, natürlich, ja. Man kann auch in den Linden lang oder man kann am Kanzleramt an der Spree lang fahren. Wer sich ein bisschen auskennt oder ein bisschen guckt und sich eine Fahrradkarte besorgt, kann das wunderbar machen. Ansonsten empfehle ich wirklich einen von den Anbietern, die geführte Touren anbieten, die dann auch noch kleine Geschichten dazu erzählen. Hat man eine super Möglichkeit des Sightseeings.
Du bist mein Berlin! Du bist mein Berlin.
Es gibt einen wunderbaren Weg, der Richtung Nordosten rausgeht. Das ist der Usedom-Radweg. Das sind gut 200 Kilometer. Kann man in 2 Tagen machen. Ich empfehle das eher ein bisschen länger zu strecken und die Landschaft zu genießen. Ist wirklich sehr schön und ist gut ausgebaut, gut beschildert. Kann man wirklich sehr, sehr schön radeln.
Ich war fast schon überall. Sogar beim Wiener Opernball. In Mailand und in Übersee. Doch nirgends ist sie an der Spree. Ich bin ein Berliner, bin ein heiterer Rebell.
Machst du am Wochenende das Klassische mit der S-Bahn wohin fahren und von da mit dem Rad oder fährst du direkt aus Berlin mit dem Rad raus?
Ich mache das manchmal neben dem Regionalexpress oder die S-Bahn. Das Schöne ist, dass man zu allen Zeiten Fahrräder mitnehmen darf. Man muss berücksichtigen, dass an Wochenenden das natürlich manchmal ganz schön voll ist. Da muss man ein bisschen antizyklisch fahren vielleicht, aber ja, das geht super gut. Man ist ja in einer halben Stunde, ist man draußen.
Berliner Luft ist günstig, man altert nicht so bald. Wir haben hier eine Oma, die ist 100 Jahre alt.
Eine Erinnerung an die Insulaner vom Rias. Übrigens, der Insulaner ist auch so eine kleine grüne Oase in Berlin, im Bezirk Schöneberg an der Grenze zu Steglitz. Ein knapp 80 Meter hoher Berg, gewachsen aus den Trümmern Berlins. Mit uns geht es zu unbekannten Orten in weltbekannten Städten. Heute das grüne Berlin, die Radioreise mit Alexander Tauscher hier. Auf der Ostseite des Kienbergs steigen wir aus der Seilbahn aus. Wir haben kaum Druck auf den Ohren, trotz Höhenunterschied, und steigen ganz gemütlich aufs Rad für die nächsten Etappen auf unserem Wuhletal-Wanderweg. Michael Brawatzki von der Touristinfo Marzahn mit dem Ausblick.
Was kann ich denn dafür, der dick Berliner bin?
Der Wuhletal-Wanderweg, der die Barnimer Feldmark mit Köpenick verbindet. Und ihr habt jetzt ungefähr noch 7,5 Kilometer, wo ihr quer durch die Stadt fahrt, aber nicht ein einziges Haus sieht. Was natürlich sehr von Vorteil ist, weil man dort in dem Moment die Seele mal so richtig baumeln lassen kann, weil man keine Häuser sieht.
Was für Highlights haben wir unterwegs? Sind ein paar Stopps, wo es sich lohnt, kurz anzuhalten?
Da ist die Biesdorfer Höhe, Das Dorf Kaulsdorf sowie die Schmetterlingswiesen befinden sich auf eurem Weg. Ihr kommt am Wuhlesee vorbei und macht dann einen Abstecher zur Wuhlemündung. Schloss Biesdorf, da kommt man gleich dran vorbei am Schlosspark. Auch eine sehr schöne Sicht mit uraltem Baumbestand. Also es gibt viel zu entdecken am Wegesrand.
Alles grün, kein Haus, hast du gesagt?
Alles grün und auch kein Haus zu sehen. Also nur vielleicht den Giebel oben, aber das ist dann alles, was man sieht.
Ich bin verliebt, mein Herz rast vor Glück, komm mit mir nach Köpenick.
Komm, 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 komm mit mir nach Köpenick. Es ist nur ein kleiner Schritt.
Naja, ein paar Häuser habe ich schon gesehen. Man kreuzt ja auch die eine oder andere Straße. Erst recht, wenn man in den Schlosspark Biesdorf will. Mit dem Schloss aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Karin Scheel ist die künstlerische Leiterin im Schloss.
Das Schloss Biesdorf ist kein Schloss, es ist eine Villa. Es wurde als Wohnhaus gebaut für eine Privatfamilie und wurde dann circa 40, 50 Jahre von der Familie Siemens als Wohnhaus genutzt. Danach, also ab so ungefähr der 1920er Jahre, war es immer wieder in öffentlicher Hand, im Besitz des Landes Berlin. Und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Das Problem war, dass in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges das komplette Obergeschoss und das Lagergeschoss zerstört wurden, also verbrannt wurden und wurde notdürftig hergerichtet. Und fortan wurde dann mit einer unendlichen langen und kostenintensiven Baumaßnahme die beiden Obergeschosse wieder aufgebaut. Und wir betreiben es als kommunale Galerie.
Das Schloss Biesdorf bietet wechselnde Ausstellungen mit vorwiegend zeitgenössischer Kunst. Muss man natürlich mögen, so etwas. Ein paar Kilometer weiter in Kaulsdorf, da hält nun Berlin-Guide Björn auf dem Radweg an mehreren Schautafeln an. Und wir drehen die Uhren zurück ins dunkelste Kapitel deutscher Geschichte.
Ich baue meinen Karren um, weil ich so langsam spüre. Der Felix Dahn kriegt Publikum. Nach rechts geht die Lektüre.
Björn, nochmal unterwegs auf dem Wuhletalweg, ein nachdenklicher Halt, fast ein Stolperstein, Erinnerungen an die Zeit der Nazis mit den Zwangsarbeitern, vieles weiß man da nicht.
Ja, es handelt sich ja nicht nur um Russen oder Polen oder Ukrainer, was die meisten so im Kopf haben, oder Juden dann auch, sondern es sind tatsächlich auch jedem einzelnen besetzten Land, es sind Griechen, es sind Franzosen, es sind Holländer, es sind denen, und das handelt sich um eine Zahl insgesamt von 16 Millionen. Und 16 Millionen wäre für die damalige Einwohnerzahlen gewesen, gesamt Holland, gesamt Belgien ist komplett leer, weil sie halt in Deutschland arbeiten müssen. Und das heißt tatsächlich, kein einziges deutsches Bier, kein einziges deutsches Brot ist ohne Zwangsarbeit hergestellt worden.
Und hier jetzt unterwegs, Kaulsdorfer Straße 90, also schon in Köpenick gelegen, war eines dieser Lager in diesem Gebäude, was man jetzt hier so hell angestrahlt sieht?
Also auf der Seite auf jeden Fall war es. Auf der anderen Uferseite, das ist ein modernes Fabriklagergebäude, welche Art auch immer. Insgesamt gab es in Berlin 3000 Lager. Auch, wobei man hier noch eins der etwas größeren hat, das in Oberschöneweide, was wer an sowas Interesse hat, da stehen tatsächlich noch alte Baracken, wo man ja das Leben der Menschen dort auch probiert, gerade auch Italiener, die dort gefangen waren.
Unsere kleine Radtour endet jetzt gleich in Köpenick am Bahnhof. Sozusagen eine typische Etappe auf dem Wuhletalweg.
Ich würde sagen, vielleicht eine spannende, kurze, kleine Etappe nochmal, bevor man dann wer geradeaus weiterfahren würde und nicht zum S-Bahnhof abbiegt, bevor man dann auf 1. FC Union und ihre alte Försterei stößt. Zum Beispiel als etwas angenehmeren Abschluss für den einen oder anderen. Das ist das Heimstadion von 1. FC Union, der große Oppositionsverein aus DDR-Zeiten. Die hat gerade mit der großen Ostberliner Mannschaft BFC Dynamo natürlich dann sich schon auch Straßenschlachten durchaus auch mal geliefert haben. So. Und heute ist es natürlich der Stolz Köpenicks.
Und deswegen dieses Eisern Union soll gelten für Eisern Durchhalten?
So ungefähr.
Wir aus dem Osten gehen immer nach vorn.
Das Besondere an dem Stadion, es ist von den Fans selber mitbezahlt worden, und auf jeder einzelne Stein, den ein Fan bezahlt hat, da steht auch sein Name dann mit drauf. Also das ist sozusagen das FC St. Pauli Berlins, kann man sagen.
Immer weiter mit Eisern Union.
Nina Haken, Eisern Union. Bei uns heute eiserne Kräfte für Sport in Berlin. Nach dem Wandern und dem Rad steht noch Kajak an. Achtung, Achtung, hier spricht Berlin. Die Radioreise nicht aus dem Boxhaus, sondern aus der Anstalt des Vertrauens. Alexander Tauscher sagt Hallo. Berlin hat nicht nur überraschenderweise eine Seilbahn auf einen halbalpinen Berg zu bieten. Berlin bietet auch so etwas wie den Canale Grande und seine Nebenarme, nämlich Neu-Venedig. Ganz im Südosten der Stadt liegt nämlich diese idyllische Häusersiedlung Neu-Venedig. Und wie in Italien verzweigt sich hier die Müggelspree in Kanäle. Darüber führen 13 Brücken, also nicht ganz so viele wie im Original, aber auch nicht minder schön. Und vor allem, man kann hier im Gegensatz zu Italien selbst mit dem Kajak oder sogar mit dem Motorboot durch die Kanäle gondeln. Der sportlich drahtige Danny Heinrich vom Bootsverleih Spreepoint, der paddelt mit uns eine Runde. Und wir stellen uns das so vor.
Ich stell mir vor, Berlin leg in Italien. Viel heißer scheint die Sonne auch mich in Messina. Ich stell mir vor, Berlin leg in Italien. Und meine Wirtin wär eine Rassie Signorina. Und ist der Wettergott zu uns mal wenig gnädig und lässt hier auf Berlin die ganzen Wolken speien, kiek ich zum Fenster raus und denke, klein Venedig, denn sehr viel nasser kann's da nämlich auch nicht sein.
Ursprünglich ist es von der Stadt Köpenick erworben worden, aus dem Gut Rahnsdorf und Hessenwinkel. Dazu gehören dann auch noch die Spreewiesen. Das war alles so Sumpflandschaft, Moorlandschaft. Hier wurde dann irgendwann im Laufe der Zeit angefangen, Kanäle zu graben, die dann später die ganzen Straßen noch aufgestockt wurden, weil das alles ein bisschen zu flach war und man auch die Angst hatte, dass es überflutet wird. Das konnte man dann ganz gut machen, wo der Gosener Kanal ausgehoben wurde. Ne? Und das ganze Material wurde dann hier aufgeschüttet, sodass das alles noch einen Meter höher kam. Irgendwann in den 1929er, 30ern, da wurden die ganzen Parzellen dann hier eingerichtet. Da wurde auch groß die Werbetrommel in Zeitungsanzeigen gemacht, dass man hier Grundstücke erwerben kann. 3 Reichsmark 50, da ging es dann schon los. Das wurden alles so in 600 Quadratmeter Dingern da eingeteilt. Und da haben sich die Leute ganz gut bedient.
Wer damals frisch anzukam, der hatte das Glück, das zu besitzen, ja?
Der hatte dann Glück, das zu besitzen, genau. Und dann kam natürlich die Kriegszeit, dieses ganze Hin und Her. Kurze Zeit später war das auch das einzige und erste Mal, wo es hier wirklich alles überflutet wurde, mit einem Wasserstand von über 74 Zentimeter. Die Mühlendammschleuse, die war ja vom Krieg noch zerstört, die funktionierte also nicht mehr richtig. Also konnte die Spree dann halt nicht entlastet werden. Das Wasser floss dann nicht Müggelspree hoch bis hierher, wo alles überflutet wurde. Das war aber doch das Einzige, was mir jetzt bekannt ist, was man so lesen konnte. Danach kam ja dann die DDR-Zeit.
Da war es ja auch hier Existenz. Ich erinnere mich noch so dunkel an meine Jugendkindheit, 80er Jahre. Das war auch alles schon so paradiesisch. Sicher nicht so schicke Häuser wie jetzt überall, aber der meiste Bestand war ja schon.
Ja, das rührt ja daher, dass zu DDR-Zeiten so sehr, sehr viele hohe Funktionäre hier dann ihre Datsche hatten, wie man es damals nannte, ne? Und wo ein Normalsterblicher gar nicht rangekommen ist.
Mit Helga Hannemann hat hier auch ein Haus gehabt in Friedrichshagen? Ja.
Ich glaube, ich habe davon schon mal gehört, dass die hier auch ein Haus hatte und ganz viele andere natürlich auch. Das wendete sich natürlich wieder ab den 90ern. Da meldeten sich natürlich die Urbesitzer, die Westdeutschen sozusagen, die meldeten sich zurück, meldeten Anspruch an auf ihr Stück Land. Und so hat man jetzt einen guten Mix aus Ost und West, ehemals Ost und West, und steht immer noch und ist schön. Touri-Hotspot.
Sind das vor allem Wochenendhäuser oder wohnen hier auch manche Gesellschaft?
Es ist ja nach wie vor so, dass hier wohl kein Dauerwohnrecht existiert, weil das gehört hier zum Flutungsgebiet, also eins der wenigen Flutungsgebiete von Berlin. Falls mal Hochwasserkatastrophen sind, darf man dieses Gelände notfalls überfluten. Das ist auch so ein bisschen
ein Risiko auch hier.
So ein kleines Risiko, genau. Aber ich denke mal, in Berlin sind wir relativ sicher davor, weil wir haben sehr, sehr viele Entlastungsbecken und da ist Neu-Venedig nicht das Einzige.
Der Name war damals schon Neu-Venedig, hat man so benannt?
Nee, das nannte sich zuerst Neu-Kamerun. Auf alle Fälle ist es hier wahnsinnig schön. Ne?
Wie viele Kilometer an Paddelstrecke, also an Kanalstrecke haben wir jetzt hier in Neu-Venedig?
Kanalstrecke haben wir etwas über 5 Kilometer, ne? Insgesamt 13 Brücken. Viele sind nur Fußgänger- oder Radfahrbrücken. Es gibt aber auch sehr viele wichtige Verbindungsbrücken, wo man auch mit dem Auto rüber darf. Da ist man ganz gut angeschlossen, ans Festland sozusagen.
Es gibt ja auch Brücken, die an Venedig erinnern. Rialto-Ring haben wir oder Rialto-Brücke?
Ja, wir haben ja den Rialto-Ring, die Straße. Da haben wir dann auch die Rialto-Brücke. Die ist wirklich so, nachdem man dann hier irgendwann sagte, okay, das ist jetzt hier unser Neu-Venedig, hat man im Zuge dessen diese Brücke eben Rialto-Brücke genannt. Hat mit dem Original nichts zu tun. Sieht nicht mal annähernd so schick aus. Aber es gibt die Rialto-Brücke. Dafür haben wir ja andere Kanäle, wo dann etwas schmuckere Brücken zu finden sind, die auch dann mitunter sehr flach sein können. Für Kajakfahrer kein Problem. Mit einem Motorboot sieht es da schon ein bisschen enger aus. Sollte man nicht machen.
Bist du selber auch Guide?
Ich begleite Touren, das mache ich durchaus. In erster Linie bin ich Mitarbeiter vom Bootsverleih und mache das jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit und ich fühle mich hier wie zu Hause. Das ist für mich wie Urlaub. Ich sehe es nicht unbedingt als Arbeit.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon eine der paradiesischsten Ecken in Berlin und du kennst wahrscheinlich jetzt jede Kurve inzwischen hier.
Ja, das geht so. Ne? Also dazu bin ich zu wenig in Neu-Venedig, weil die Zeit auch nicht da ist. Ne? Wenn wir in der Hochsaison sind, dann werden die Ärmel hochgekrempelt, ne? Und da ist dann auch wenig Freizeit, weil die endet dann erst nach 21, 22 Uhr, wenn alle Boote versorgt und wieder im Hafen sind und sauber gemacht sind. Und danach ist ja schon wieder dunkel, da kannst du dann auch nicht mehr Boot fahren. Also da muss man dann gucken, so Vorsaison, Nachsaison geht. Da haben wir die Zeit, dass wir selber dann überall hin können und dass ich hier unbedingt mit dem Fahrrad auch mal die ganzen Brücken abfahren will. Und da gibt es ja dann wieder eine ganz andere Perspektive. Das sind auch schöne Fahrradwege.
Wenn man als Tourist jetzt auch wie wir so einen Kajak sich mieten will, geht das einfach?
Das geht. Also in der Hochsaison sollte man natürlich unbedingt vorreservieren. Das ist in Berlin und Umgebung ist es so, wenn die Leute plötzlich frei haben. Die sehen, Sonne scheint, so schnell nur ein Frühstück, dann ab zum Wasser, Kajak nehmen. Viele haben dann natürlich auch Pech, dass gar keine mehr da sind. Wir haben genug, ne, und andere Verleiher haben auch genug Kajaks, aber in der Hochsaison wird dringend eine Reservierung angeraten.
Ach, ist es schön, wenn man Sehnsucht hat und wenn man so was so vor sich hat, so ohne Aufsicht nach Halensee oder mit Fritz auf der Oberspree bloß. Aus der Stinkluft raus, aus dem Modderdreck, aus der Lumpen raus, aus dem Koller weg, aus dem Stubendunst, aus der Küchenluft, renn ins reine Hemd und der Sonntagskluft.
Aus der Stinkluft raus, wohlgemerkt, die Biggie Brigitte Mira sang hier von Berlin vor rund 100 Jahren. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe, heute aus dem grünen Berlin. Christian Tänzler, Pressesprecher von Visit Berlin, nimmt uns nun noch gedanklich mit auf die Wasserstraßen dieser Stadt, die nicht nur Marlene Dietrich so beeindruckt haben.
Durch Berlin fließt immer noch die Spree, dicht dabei ist noch der Müggelsee, ringsherum blüht noch der grüne Wald, wo's was Grünes gibt für Jung und Alt.
Die Wasserwege waren schon immer die Lebensader Berlins. Auf der einen Seite ist eine Industrialisierung Berlins ohne Wasser und ohne die Wasserwege gar nicht denkbar. Deswegen wurden die natürlichen Wasserwege ja auch mit Kanälen wie dem Teltow-Kanal oder Landwehrkanal oder Finow-Kanal verbunden, weil die Güter transportiert werden mussten. Und das ist mitnichten auf der Straße passiert, sondern auf den Wasserwegen.
Auf der Havel schwimmt ein Schiffchen, das gehört einem Jungen.
Und man kann sich die Stadtentwicklung Berlins, die Gründerzeit, gar nicht ohne die Wasserwege vorstellen, weil die ganzen Ziegel aus dem Umland, nämlich aus Brandenburg, kamen. Die Ziegelproduktion war natürlich da, wo der Ton war. Und die Tonstichgruben sind um Brandenburg um Berlin herum verteilt. Und die wurden dann auch auf dem Wasserwege nach Berlin transportiert.
Hat es heute noch die Bedeutung, das Wasser für die Industrie, eine gewisse Transportbedeutung?
Es gibt natürlich nach wie vor noch die Schifffahrt, klar. Es gibt auch noch natürlich die großen Kanäle. Aber die ganze Binnenschifffahrt, Güterverkehr hat ja stark abgenommen, wobei man darüber nachdenkt, das wieder auch ein bisschen stärker zu reaktivieren. Aber Berlin ist ja gar nicht mehr die Industriestadt, die es vor dem Zweiten Weltkrieg war. Die großen Unternehmen wie Siemens und ALG und Borsig und so weiter, gerade Siemens ist ja abgewandert nach dem Zweiten Weltkrieg, die sind ja gar nicht mehr hier. Berlin ist insofern eine Industriestadt noch im Sinne von Tech-Unternehmen, von Hightech, von ganzen Start-ups und Gründer. Aber die großen Industriekomplexe, wenn man jetzt an die Schwerindustrie, an die Autoindustrie und so weiter denkt, bis auf das BMW-Motorradwerk in Spandau, haben wir da ja nichts mehr.
Ganz draußen an der Panke hab ich mein kleines Haus. Davor steht eine Banke, da ruh ich abends aus.
Heutzutage hat das Wasser eine andere Bedeutung. Das Wasser ist sehr, sehr wichtig für die Erholung der Berliner. Und ist natürlich eine willkommene Ausflugsmöglichkeit und mittlerweile auch ein touristisches Highlight für unsere Gäste aus nah und fern.
Da gibt es ja immer die Weiße Flotte, die gab es schon zu der Zeiten, ist ja immer noch sehr bedeutend.
Die Schifffahrt, mittlerweile übrigens auch mit einigen Solarbooten, da gibt es auch den Trend der Nachhaltigkeit natürlich, ist sehr bedeutend. Ich bin zwar Fahrradfahrer, aber ich kann nur jedem empfehlen, auch mal aufs Boot zu steigen, weil der Perspektivwechsel, den man vom Wasser aus hat, im Vergleich zu den Landausflügen, Sightseeing zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, ist nochmal ganz anders und es ist sehr, sehr spannend. Man entdeckt da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf Berlin. Kann ich sehr, sehr empfehlen.
Würdest du empfehlen, an Janowitzbrücke einsteigen bis Charlottenburg oder eher Museumsinsel bis...
Das hängt ein bisschen davon ab, was man schon gesehen hat in Berlin. Man kann natürlich die klassischen Touren durch die Innenstadt machen. Es gibt die Brückentouren, es gibt aber auch auf dem Wannsee, auf dem Mögelsee und auf dem Teglersee spannende Touren. Also da ist, glaube ich, das Angebot sehr, sehr breit.
Es gibt so kleine verborgene Parks, die wir gestern aus der S-Bahn gesehen haben, die sicher kaum ein Tourist auf der Karte kennt, am Nordbahnhof zum Beispiel.
Berlin ist ja eine sehr, sehr grüne Stadt. Wenn man die ganzen Wald-, Wasser-, Parkflächen zusammenrechnet, sind wir bei fast 50%. Und viele kennen ja auch den Grunewald oder den Tiergarten. Aber es gibt ganz, ganz viele kleine Flächen, teilweise Flächen, die auch umgewidmet wurden. Ehemalige Bahnflächen, Beispiel ist Südgelände, was ein ehemaliges Bahngelände ist. Und man sieht auch noch die Gleise. Die sind wunderbar überwuchert, das hat so was ganz Mystisches. Da gibt es auch noch Lokschuppen, da sind dann im Winter manchmal die Weihnachtsmärkte drin. Und das finde ich auch sehenswert, weil es so eine schöne Kombination aus, ja, sag mal, Industriekultur und Natur ist. Und man das nicht überstylt hat, sondern man hat auch vieles so gelassen, wie die Natur sich das zurückgewonnen hat. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Es gibt auch Seen und Wälder, nun grenzenlos und frei. Spree-Athen. Dein Herz schlägt schnell, wer kann dir widerstehen? Hier im Herzen von Europa bist du die Zukunft, bist du Freiheit.
Freiheit, möge das immer so bleiben in Berlin. Vielen Dank, lieber Nero, für diesen Song. Ja, ohne Pathos geht's einfach nicht für mich in dieser Stadt, die neben Moskau und Jerusalem am meisten Emotionen in mir weckt. Und deswegen behalte ich den Koffer einfach in Berlin und hoffe auf neue Entdeckungen in Spree-Athen. Mit uns gibt's auf jeden Fall die kostenfreie Urlaubsverlängerung. Eine Radioreise erkundet Alt-Berlin, eine weitere schließt hier thematisch an und ist auf den Spuren von Babylon-Berlin. Die Mauerreise, die bringt jede Menge Gänsehaut. Und unsere Sendung Berlin-Amsterdam, die zeigt das moderne Spree-Athen, sowie unsere Show Rotterdam-Berlin haben wir zu bieten, ganz im Zeichen der Bauhausarchitektur. Das alles lässt sich auch sehen, www.radioreise.de, denn hier gibt es nicht nur die Podcasts, sondern auch viele Bilder unserer Touren in den Blogs. www.radioreise.de und überall da, wo man gute Podcasts finden kann. Wir sind auch im Gesichtsbuch, Facebook und auch bei Instagram, also einfach mal verbinden mit uns. Die ganze Welt, sie kennt und sie liebt Berlin. Also dönne, goodbye. Ciao, adios, hey, gülügül, auf Wiedersehen, ayowomba, bis wieder, servus, marhaba und shalom und tschüssi, macht's gut, Nachbarn, und ansonsten bleibt doch festzustellen.
Berlin, Berlin, du bist so wunderbar, Berlin, Berlin, du bist so wunderbar, Berlin.
Christian Tänzler und ich habe euch so ein bisschen versucht, das grüne und das blaue Berlin näher zu bringen. Und ich verabschiede mich und hoffe, euch bald alle hier in Berlin zu begrüßen.
Berliner Mädels, musst du wissen, das sind die schönsten auf der Welt.
Hier ist nochmal Karin und ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Und freue mich natürlich ganz besonders, wenn Sie bald nach Berlin kommen und diesen tollen Weg auch erkunden.
Tja, was soll ich Ihnen von Berlin erzählen? Wir sind alle ganz normale Verrückte. Haben alle einen Vogel, einen Hund oder einen Kater.
Hallo, ich bin Michael Browatzki von der Touristinformation Marzahn-Hellersdorf und vielleicht sehen wir uns mal am Rande des Weges. Viel Spaß!
Was ist in unserer Stadt das allergrößte Renommee? Jetzt sind die kleinen süßen Töchter von der Spree.
Mein Name ist Beate Räuber. Ich danke herzlich für diese tolle Begleitung und das große Interesse.
Ich bin ein Berliner Kind. So wie halt Berliner sind.
Hier war Danny Heinrich. Ich melde mich dann ab für heute. Und vielleicht sehen wir uns dann beim Bootsverleih oder bei einer gemeinsamen Kajaktour. Würde mich freuen.
Bleib hier bei dir, Berlin. Berlin.
Berlin. Berlin und ich hab schon wieder Heimweh, nicht nur nach dem Kurfürstendamm. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.